Es stimmt ja überhaupt nicht, was so dahergequagelt wird die ganze Zeit. Die Menschen haben nichts gelernt. Und sagen meine jungen Leute ja auch extremst oft, das ist eine der häufigsten Antworten und ich glaube, es ist in der Bevölkerung extrem tiefst verankert. Und dann frage ich mich immer, ja, wo leben diese Leute? Wir leben in der tiefsten Demokratie, sehen jeden Tag.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört dem Zeithistoriker Horst Schreiber. Ich hatte das große Vergnügen, mit Herrn Schreiber über verschiedene Dinge zu sprechen. Ihn beschäftigten zwei Hauptthemen, die er angeschnitten hat im Podcastgespräch, aber es ging auch um viele weitere Themen, zum einen auch politische Themen, um die Eigenverantwortung, wie er in die Zukunft blickt, was man auch für die Zukunft benötigt und auch welchen Beitrag wir alle leisten können. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Ich wünsche dir in diesem Sinne viel Spaß mit der Podcast-Folge mit Horst Schreiber.
Was ist die Aufgabe eines Zeithistorikers, Herr Schreiber?
Ich denke, die Aufgabe eines Zeithistorikers liegt in der Aufklärung. Also ich habe eine aufklärerische Intention. Bei den Themen, mit denen ich mich beschäftige, geht es eigentlich in besonders hohem Maße immer wieder um Menschen und um Gruppen, die verschiedene Formen von Benachteiligungen erfahren haben. Und meine Aufgabe ist es, die Ursachen dieser Benachteiligungen oder Unterdrückung oder noch ärger, wenn es in Richtung Verbrechen gegangen ist, die Ursachen herauszufinden, gut zu argumentieren, es klar darzulegen, quellengesättigt, multiperspektivisch das zu machen, um in einem nächsteren Schritt auch sehr häufig Menschen über die Darstellung ihres Lebens und die Unterdrückungsmechanismen auch Anerkennung, Wertschätzung oder auch Würde entgegenzubringen. Und für die Gesamtgesellschaft, wie gesagt, sollte das auch ein bisschen eine aufklärerische und weniger skandalisierende Funktion haben.
Wie wird man denn Zeithistoriker? Also was ist der Impuls dann am Ende des Tages, dass Sie sagen, okay, das ist die neue oder das ist die Berufsrichtung, die ich einschlage?
Also hier müsste ich einen Unterschied machen zwischen meinem eigenen Weg und dem, wie die Dinge aktuell laufen. Ne? Aktuell ist es ja in den letzten 20 Jahren, auch seit der Veränderung des Universitätsgesetzes und der Ausbildungsschiene, ist es ja ein recht formalisierter, vorgezeichneter Weg, wo sich Menschen dazu entscheiden und dann müssen sie dann nach ihrem Grundstudium, das kann ja breiter sein, da kann ja Politikwissenschaft dabei sein oder allgemein, und danach, wenn sie eben sich spezialisieren, Dissertation etc. schreiben, da sind dann ganz, ganz viele Bausteine, wo sich Menschen überlegen, ob sie diesen Weg gehen. Wenn das früher der Fall gewesen wäre, als ich studiert habe oder fertig studiert habe, ich habe Französisch und Geschichte Lehramt gemacht, dann wäre ich nie Historiker oder Zeithistoriker geworden, weil ich komme ja nicht aus einer bestimmten Schicht, für die sowohl Matura oder Universitätsstudium etwas Selbstverständliches ist. Und so war sowohl das Gymnasium als auch die Universität waren zunächst für mich fremde Institutionen, in der jetzt nicht von vornherein ein Zugehörigkeitsgefühl gewesen ist. Das heißt, wenn man von dieser nicht akademischen Ebene kommt, hat man automatisch zunächst nicht diesen hehren Anspruch, ja, fast ein Fremdwort, ich werde Zeithistoriker, sondern ich habe mich immer für Geschichte interessiert, habe deswegen Geschichte studiert, bin aber in dieser alten Zeit nie mit dem wesentlichen Werkzeug eines Historikers konfrontiert worden. Es war in dem Sinn altbacken, als wir halt, so wie in der Schule, Geschichte gelernt haben, aber nicht in ein Archiv gegangen sind oder wie gehe ich mit Quellen um. Das ist ein-, zweimal ganz marginal vorgekommen. Ich habe also fertig studiert, ich wollte in die Schule gehen und habe dort aus verschiedenen Gründen zunächst nach dem Probejahr nicht Fuß fassen können, weil ich kein gebürtiger Tiroler war. Binnenmigrant, meine Eltern sind von Wien nach Vorarlberg übersiedelt. Und deswegen hat die damalige Landesschule eben gemeint, in der beginnenden Lehrerinnenarbeitslosigkeit, ich soll mich ja in die Bundesländer Vorarlberg oder Wien begeben, obwohl das gegen das Gesetz war, weil es ja sich um Bundesschulen gehandelt hat. Und da war nämlich Zeit übrig, die ich sinnvoll verbringen wollte. Und natürlich hat mich immer interessiert, mich mit einem Thema näher zu befassen, Nationalsozialismus, wo es ja damals noch kaum Forschung regional gegeben hat. Aber ich muss dazu sagen, dass ja das Zeitgeschichte-Institut erst 1983, 84 richtig erst installiert wurde. Da war ich gerade in meinem Auslandsjahr in Avignon. Ich habe schnell fertig studiert. Das heißt, ich habe ohne Zeitgeschichte studiert und bin dann in der Zeit der Arbeitslosigkeit oder wenn ich nur ein paar Stunden in der Schule eben bekommen habe, und dann bin ich mal hinaufgepilgert ins Institut mit der vagen Überlegung, ja, ich würde jetzt vielleicht gern eine Dissertation machen, Nationalsozialismus oder Zwischenkriegszeit oder so, würde mich interessieren. Und da hatte ich dann eben das Glück, auf einen Thomas Albrecht gestoßen zu sein, der mich dann bald gefördert hat oder seine Fittiche genommen hat, ohne dass er mich zunächst gekannt hat. Das heißt also, mein Weg zur Zeitgeschichte, zur Dissertation und darüber hinaus ist ein völligst zufälliger gewesen, der nie einen Anspruch beinhaltet hätte, diesen Weg zu gehen, geschweige denn sich zu überlegen, eine Laufbahn an der Universität zu machen. Das schien mir so weit entfernt wie der Jupiter und der Mars. Ist klar, dass man solche Ansprüche nicht stellt, wenn man die Welt nicht kennt. Und natürlich habe ich zu dem Zeitpunkt ja nicht gewusst, dass ich ein exzellenter Wissenschaftler sein kann. Ja? Und das ist das Tolle der damaligen Zeit. Wie gesagt, heute mit demselben sozialen Hintergrund, ja, würde mir dieses entsprechende, ja, auch Selbstbewusstsein fehlen, diesen Weg zu gehen, weil ich es ja von mir selber heraus, ja, nicht, wissen würde. Und es wird sich heute einfach dann finanziell nicht ausgehen, ne, weil du, nach dem Grundstudium hätte ich einfach, arbeiten gehen müssen. Und dann diese Dinge alle noch dran zu hängen. Und heute musst du ja schon sehr selbstbewusst im Wording sein mit 25 Jahren und dann den Leuten zeigen, dass du schon, als ob du 70 Jahre alt wärst, schon 1000 Dinge gemacht hast, dass du super bist. Also du musst dich im Sinne dieses neuen neoliberalen Paradigmas selbst vermarkten, sehr gut darstellen können. Und das ist, obwohl ich ja sprachlich versiert bin und damals auch schon ganz gut mich auszudrücken vermochte, aber da fehlte mir noch jegliches Standing, dass ich das alles tun könnte und bewältigen würde, vor allem wenn man im Grundstudium eben die Basics nicht gelernt hat. Darum ist meine Antwort hier eine eher persönlich individualistische als generelle.
Warum denken Sie, haben Sie es geschafft? Was war ausschlaggebend dafür und auch welche Merkmale sind denn eigentlich entscheidend, um ein guter Historiker zu werden? Also nach welchen Metriken bewertet man, ob jemand ein guter Historiker oder eine gute Historikerin ist?
Naja, ich denke, dass es da bereits bei bestimmten Punkten weltanschauliche Unterschiede gäbe, im Bewerten. Also mein Zugang ist, so dass ich es unter Anführungszeichen so geschafft habe, liegt in einer ganz, ganz großen Stärke der Menschen der unteren Klassen. Nachdem, man selbst nicht kontaminiert ist durch großes Wording nach außen und über sich selbst, bleibt einem nur eines über, es zu schaffen. Und das betraf ja bereits ins Gymnasium zu gehen oder die Uni zu betreten, nämlich hartnäckigster Fleiß. Ja? Und das ist ja auch sehr stark verfolgbar von dem, was ich bis jetzt gemacht habe. Ne? Und das ist, versuche ich ja auch den Menschen in der Ausbildung, weil ich unterrichte ja auch in einer Schule noch, am Abendgymnasium. Und da will ich Ihnen, den Leuten auch vor allem eher näher bringen, es ist nicht der Genius bei den allermeisten Menschen, der einen in diese Richtung bringt, die ich etwa eingeschlagen habe, sondern es ist der Hintern. Ja? Also es ist die Hartnäckigkeit, es ist das Dranbleiben, es ist das viel Arbeiten. Ja? Und das, glaube ich, war eines der Erfolgsrezepte. Und dann darf man eine andere Seite nicht vergessen. Ich denke, unabhängig davon, in welcher Branche man arbeitet, dass, wenn man etwas als Erfolg zu verbuchen hat, dann ist das eigene Tun eine sehr wesentliche Ebene. Aber ohne dass du gefördert wirst, einerseits individuell, dass du Menschen begegnest, ja, die dich unterstützen, die dir weiterhelfen. Ich habe jetzt zum Beispiel den Thomas Albrecht genannt. Damals war eben Wissenschaft noch nicht so extrem stark wie heute auf Konkurrenz aufgebaut. Ja? Also du stehst immer auf den Schultern anderer und bist immer auch angewiesen auf Unterstützung von anderen. Und dann gibt es noch die andere Seite, nämlich die Gesellschaft. Das heißt, ohne die Strukturen, die es damals noch gegeben hat, die geschaffen worden sind, ganz stark in den 1970er Jahren, also sozialdemokratische Politik von Bruno Kreisky, wenn ich einige Jahre früher auf die Welt gekommen wäre, wäre aus mir völlig was anderes geworden und ich hätte das nie kennengelernt. Das heißt, das offene Gymnasium, die offene Universität, weg mit den Zugangsbarrieren, die finanzielle Möglichkeit, dass Uni gratis war, dass die Schule gratis war, die Schulbücher, die Fahrten, das könnte ich noch weiter, ja, das Ganze ausführen. Das heißt, diese gesellschaftliche, politische Reformebene hat mir erst die Möglichkeit gegeben, diese Wege zu beschreiten. Und das ist, glaube ich, heute ganz besonders wichtig, weil auch erfolgreiche Leute, extrem viele, die glauben, es liegt nur an mir. Ne? Was für ein Hohn. Sondern ich verdanke auch dieser politischen Ebene, dass ich meinen Weg gehen konnte. Und daraus, und das ist auch sehr, sehr wichtig und hat auch etwas zu tun mit, was ist die Aufgabe des Zeithistorikers oder Zeithistorikerin, und es geht auch in die anderen Berufe hinein. Ich habe diese Chance bekommen und jetzt, oder schon seit Jahren natürlich, ist es meine Aufgabe, anderen Menschen im Rahmen meiner Möglichkeiten Unterstützungen angedeihen zu lassen, dass sie auch diese Wege gehen können. Ihnen auch zu vermitteln, ich bin nicht geboren gewesen oder nach der Universität der große Wissenschaftler, ganz im Gegenteil. Meine Aufgabe besteht auch darin, der Gesellschaft, die mir so viel ermöglicht hat. Natürlich ist es auch in einem Elternhaus, wie gesagt, Freunde, Freundinnen, die einen stützen und dann die berufliche Förderung, die man bekommt oder hoffentlich bekommt, dass man der Gesellschaft etwas zurückgibt. Und etwas zurückgeben ist einerseits ja, das, was ich als Historiker mache, was meine Themen sind, da werden wir noch zu sprechen kommen. Dass ich nicht nur etwas mache, weil ich Drittmittel dafür bekomme, sondern weil es auch mit einer Leidenschaft verbunden ist, mit einem gesellschaftlichen Engagement, mit einem Anspruch auf Veränderung, auf in eigenen kleinen Möglichkeiten auf Verbesserung von Strukturen und Situationen, die man als nicht gut empfindet und auch ganz banal einfach hergeht und auch etwa nicht herum jammert, was man selber nur als Anspruch hat, sondern einfach auch zu sehen, was man bekommen hat und dass man etwas zurückgibt. Und das heißt von mir ist auch nicht jammern, dass man Steuern zahlt, ne? Die in meinem Alter, also die jetzt meiner Schulklasse sind dann so schon der eine oder der andere, der dann den Erfolg nur auf sich selbst gesehen hat und nicht, dass er auch gesellschaftlich fundiert war und dass man dann, wie gesagt, auch etwas tun muss, um auch die Demokratie zu stärken, der Republik etwas zurückzugeben und den Menschen, denen es nicht so gut geht, wie einem selbst. Und der dritte Punkt ist der Zufall. Ja? Also es sind, ich habe es ja bereits bei Ihrer Anfangsfrage ja gesagt, dass es ein Zufall und nicht ein Plan gewesen ist. Und auch bei jedem Erfolg, ne, ist dieser pure Zufall, ja, neben eigenen Können gefördert werden, individuell und von der Gesellschaft, ne, ist der Zufall ein ganz wichtiges Moment, auch in jeder Karriere.
Was könnten Sie mit Ihrer Arbeit bereits zurückgeben?
Nun, ich greife jetzt vielleicht zwei Punkte heraus. Das eine ist, ein Schwerpunkt ist ja Auseinandersetzung von Verfolgten im Nationalsozialismus, zum Beispiel Juden und Jüdinnen, die verfolgt wurden, oder zum Beispiel auch Jenische, also die man bei uns in Tirol abschätzig immer so als Körner bezeichnet hat. Und hier habe ich in meinen Forschungen persönliche Begegnungen gehabt. Also ein Projekt war etwa nach England und nach Israel zu fahren, um noch die Menschen zu interviewen, die 38, 39 aus Tirol geflohen sind. Ich habe das mit einem Team gemacht. Wir haben deren Stimmen noch einfangen können. Wir haben das über eine Homepage, Alte Heimat, Schnitt, Neuheimat, die meine Kollegin Irmgard Biebermann gemacht hat, dort verarbeitet. Sie hat auch ganz breite Unterrichtsmaterialien erstellt. Wir haben dann auch ein Buch auch gemacht, der C.W. Bauer mit der Irmi. Irmgard Biebermann, der Schriftsteller C.W. Bauer, ebenfalls auf einer Roman-, also Erzählungsebene. Und Irmgard Biebermann hat auch ein Theaterstück daraus gemacht, das viele gesehen haben. Und hier haben wir den Menschen, mit denen wir eben Umgang hatten, eben widerspiegeln können, wie wichtig sie uns sind, wie wichtig und interessant ihr Leben ist. Und dass viele Menschen auch künftig die Möglichkeit haben, sie über diese Zugänge, die ich gerade geschildert habe, weiterhin kennenzulernen, ihre Stimmen zu hören, über ihre Aussagen nachzudenken, darüber zu reflektieren, was hat das mit mir zu tun, etc. etc. Und die zweite Ebene, riesengroße, das ist meine Forschung zu Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Fremdunterbringung. Und ja, dass dieses Thema überhaupt aufgekommen ist, ist ja meinen Bemühungen geschuldet, weil natürlich 2007, 8, 9, 10, da ist ja noch kein, war wenig Interesse bei Menschen, die das erfahren haben und wo ja der größere Teil aus prekären sozialen Lagen gekommen sind. Und ich habe eben Ich würde jetzt gleich 2 Stunden reden, um es ein bisschen zu verkürzen. Als die Diskussion in Deutschland entstanden ist und nach Österreich kam im katholischen Bereich, bin ich damals eben zur Politik gegangen, zum damaligen Soziallandesrat, um einen runden Tisch zu installieren, dass sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und daraus entstanden dann eben Opferschutzkommission, wo ich bei der Stadt Innsbruck immer noch arbeite. Und ich habe die historische Aufarbeitung aus eigenem, gerade auch mit sehr, sehr vielen Menschen, die betroffen waren, hier geleistet und auch geschaut bei dem Papier, das fürs Land Tirol ausgearbeitet worden ist, dass weitere Forschungen dann finanziert werden. Ich habe sehr, sehr viel mit den Betroffenen, den Überlebenden gesprochen, Interviews gemacht, weil ja zunächst war das hier eine Schande. Zunächst hat man ihnen ja nicht geglaubt gehabt. Zunächst hatten sie keinen Zugang zu ihrer Lebensgeschichte, zu ihren Akten. Also all das habe ich initiiert und bis heute, vor allem nämlich 2010 bis 2015 war die größte Zeit, unheimlich vielen Menschen geholfen, Anträge zu schreiben für verschiedene Institutionen, wenn sie was gebraucht haben, für Gutachten. Ich habe immer wieder so kleinere, auch größere Treffen organisiert, dass sie sich selbst auch untereinander vernetzen können. Und auf irrsinnig vielen Kanälen von nicht nur wissenschaftlich, sondern auch Zeitungen, Fernsehen, Radio geschaut, dass dieses Thema ja, Verbreitung findet, dass man hinschaut. Und jetzt bin ich eben seit einigen Jahren dran und es schaut jetzt ganz gut aus, dass es realisiert wird, dass in Tirol das erste große, bedeutende öffentliche Gedenkzeichen für Kinder, denen diese Gewalt in Fremdbetreuung passiert ist, dass es für sie eine Gedenkzeichensetzung durch die öffentliche oder unterstützt durch die öffentliche Hand gibt. Das sind vielleicht 2 Ebenen, an denen man das gut erkennen kann, in welche Richtung ich arbeite oder mich bemühe, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Ja, und das alles sind Sachen, die nicht mit Geld verdienen verbunden war und verbunden ist. Und auch hier bei sogenannten Heimkindern habe ich eben mit einem Kollegen Interviews gemacht. Und das war ganz besonders bedeutend, weil ja es hier viel schwieriger ist für die Menschen. Da brauchen sie wahnsinnig viel Vertrauen, mit einem Gesicht aufzutreten und ihre schwierigen Erfahrungen, die auch mit schwierigsten Familienverhältnissen oft verbunden war, da nach außen etwas zu sagen. Und hier habe ich jetzt Reden wir, Heimkinderreden.at eben installiert. Und das gibt eben die Möglichkeit für viele Menschen zu sehen, was ist denn passiert, wie gehen Menschen damit um, was waren Langzeitauswirkungen und so weiter. Und hier ist auch die Bemühungen, dass das in die Schulen, Ausbildungsinstitutionen und so weiter kommt. Und auch hier hat meine Kollegin, die Irmgard Biebermann, ein grandioses Theaterstück, das in mehreren Jahresabschnitten zur Aufführung gekommen ist, gemacht. Weil mir war immer wichtig, dass es immer verschiedene Zugänge geben muss, wo verschiedene Arten von Menschen sich angesprochen fühlen. Und was die Betroffenen selbst betrifft, da kann man sagen, dass das für sehr, sehr viele enormst wichtig gewesen ist, auch für ihre Familien. Ja. Nicht sie sind dann etwas schuld gewesen, sondern die Täter und die Täterinnen, die mit ihnen etwas gemacht haben. Und so ist das dann doch für viele eine bestimmte Form von Wiedergutmachung gewesen. Und ich habe all diese Prozesse neben dem historisch, was ist passiert, nach meinem ersten Buch, dem Standardwerk schon 2010, im Namen der Ordnung, Heimatziehung in Tirol, dann im nächsten Buch Restitution von Würde, da ging es um Dienstwürgerheime, aber vor allem eben, wie leitet man so einen Prozess auch ein, oder wie machen wir das in der Opferschutzkommission in Innsbruck? Und dann habe ich noch ein drittes Buch der Trilogie der Gewalt noch gemacht, dem Schweigen verpflichtet. Da ging es dann um das SOS Kinderdorf.
Das hat tatsächlich auch Christian Moser angesprochen. Der war ziemlich am Anfang im Podcast zu Gast in der Folge 47, also über 200 Folgen her. Da hat er eben auch zum Schweigen verpflichtet angesprochen. Bezüglich der NS-Zeit, Herr Schreiber, wie gefährlich ist es, dass es bald keine Zeitzeugen mehr gibt? Also die Frage stelle ich mir ab und zu, dass wenn es niemanden mehr gibt, der was das wirklich erlebt hat, und dann ist man ja immer mehr auf Historiker angewiesen, weil im Endeffekt Leute wie Sie, Menschen wie Sie, Sie schreiben die Geschichte. Also so hat es mal Daniele Ganser, ein Schweizer Historiker, gesagt. Historiker schreiben die Geschichte und die geben ja weiter, beziehungsweise die sagen ja, was in der Vergangenheit passiert ist. Und wie gefährlich ist es, wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt? Weil wenn niemand mehr weiß, wie das damals wirklich war, zu der damaligen Zeit, kann man es auch sch immer schwerer mitgeben, beziehungsweise auch anderen daran teilhaben lassen, oder?
Nun gut, es ist so, dass natürlich, was NS-Zeit betrifft, Legionen von Büchern da sind. Was Sie sagen, ist natürlich etwas, wenn es eine Veränderung der politischen Landschaft gibt, dass man gesicherte Erkenntnisse wieder in Frage stellt. Ne? Also das eine ist ein Politikum, wo es dann um politische Antworten und politische Auseinandersetzungen zwischen Parteien und in der Zivilbevölkerung gehen wird. Ja? Weil nichts ist in Stein gemeißelt. Ja? Also das wäre aber jetzt weniger die zeithistorische, also die Frage des Zeithistorikers, sondern das sind vielleicht kommende Auseinandersetzungen. Die andere Ebene ist die, dass es sicherlich ein Nachteil ist, weil solange Betroffene vorhanden sind, da glaube ich jetzt nicht, dass es darum geht, um historische Fakten. Ja? Das ist ja eigentlich, was das alle wissen, ist momentan noch unbestritten das meiste und da ist, wie gesagt, extrem viel fundiert da. Aber die Betroffenen, die noch leben, die haben praktisch so eine ganz große moralische Autorität des Einspruchs. Ja? Wenn jetzt solche Tendenzen sind, politischer Art, bestimmte Dinge wieder in Frage zu stellen. Und wenn sie nicht da sind, das stimmt, da fällt auf der Ebene ganz, ganz was Wichtiges weg. Was ihre Stimmen betrifft, ist es aber so, dass wir, ich bin ja unter anderem Leiter von Erinnern.at, das eben bemüht ist, das Thema Nationalsozialismus, Holocaust, Antisemitismus an junge Menschen zu bringen. Und in diesem Bereich, gibt natürlich auch andere Player wichtige, sind wir auch hergegangen, indem wir erstens, das heißt weitererzählen.at, geschaut haben und weiterschauen, dass überall, wo es Interviews mit den Menschen gibt, ja? Dass die gesammelt werden, dass die beschlagwortet werden, dass sie greifbar sind, dass diese Stimmen, auch wenn das praktisch dann unter Anführungszeichen Konserve ist, ja, und natürlich nicht so eindrucksvoll wie die direkte Begegnung mit den Menschen, aber trotzdem haben wir die Stimmen von unheimlich vielen Menschen, ihre Erzählungen weiterhin. Und der zweite Punkt ist, dass wir ja unter anderem auch mit diesen Erzählungen ganz, ganz viel didaktisches Material bereits erarbeitet haben und noch erarbeiten werden. Wie kann man mit den Erzählungen der Menschen, auch wenn sie mal nicht mehr da sind, wie kann man mit ihnen umgehen, sie fruchtbar machen? Wie kann man so mit jungen Menschen mit dieser Art von Zeitzeugen, Zeitzeugenschaft arbeiten. Und dann haben wir noch auch ein weiteres Projekt, so eine Art Nachkommenprojekt. Das heißt, dass eine ganze Reihe von, dass es sehr viele Menschen gibt, wo ja die Eltern das erfahren haben. Und die haben jetzt nicht nur auch live die Erzählungen ihrer Eltern, sondern es prägte ja die Überlebenden, die bestimmte Dinge bewusst und unbewusst auch weitergegeben haben. Ja? Also wie geht es einem, wenn man das Kind von Menschen ist, denen furchtbare Dinge widerfahren sind? Und da sind wir gerade am Anfang, so Pilot-mäßig, wie können wir diese zweite Generation ihre Erfahrungen, Primär- und Sekundärerzählungen nutzen? Was ist das Ergebnis eigentlich, wenn Sie mit jungen Menschen reden oder wenn Sie in Schulklassen gehen? Also das ist eines dieser Versuche, ja, und wo wir noch viel uns überlegen müssen, forschen müssen, ausprobieren müssen. Es ist eine der weiteren Versuche, eine Antwort zu geben, eine Antwort zu finden auf die Frage, wie soll die Zeit gestaltet werden mit dem Ende der direkten Zeitzeugenschaft?
Was konnten Sie bisher aus der Geschichte lernen?
Ja, extremst viel. Es stimmt ja überhaupt nicht, was so dahergequagelt wird die ganze Zeit. Die Menschen haben nichts gelernt. Und sagen meine jungen Leute ja auch extremst oft, das ist eine der häufigsten Antworten und ich glaube, es ist in der Bevölkerung extrem tiefst verankert. Und dann frage ich mich immer, ja, wo leben diese Leute? Wir leben in der tiefsten Demokratie, sehen jeden Tag, dass es an verschiedenen Orten Krieg gibt, dass es immer noch viel Elend gibt. Und wir sind aktuell natürlich wieder in schwierigen Zeiten, aber wenn wir jetzt, bleibe ich mal nur bei der Republik Österreich, wenn wir die österreichische Geschichte anschauen, nach dem Fall der Habsburger Monarchie, das ist ja eine Geschichte, wo sich Österreicherinnen permanent die Schädel eingeschlagen haben auf verschiedenste Art und Weise in der Ersten Republik, im Austrofaschismus, geschweige denn im Nationalsozialismus. Weil es war ja immer auch eine bestimmte Form auch vom Bürgerkrieg. Und wenn man sich die Zeit nach 1918 anschaut, was es für extremes Elend gewesen ist, wie nach 18 und nach 1945 Österreich vollkommen angewiesen gewesen ist, damit nicht tausende Kinder sterben, dass wir so viel Unterstützung bekommen haben, Spenden etc. von vielen, vielen anderen Staaten und dass ein Grund des Scheiterns der Ersten Republik auch darin bestanden hat, dass der Glaube, dass dieses Land, das jetzt so putschi-mäßig von der Größe geworden ist nach dem großen Reich der Habsburger, das über Jahrhunderte existiert hat, dass dieses kleine Land überhaupt überleben kann, ja, das war ja eine Minderheit, die das geglaubt hat. Und nach 1945 hat es düsterst ausgeschaut. Ne? Wir sind befreit und besetzt worden. Und vor allem zunächst war es nicht nur so elend wie nach dem Ersten Weltkrieg, sondern im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg war ja auch noch ganz viel in Städten wie Innsbruck oder Wien von mir aus auch so zerstört. Ja? Und es war völlig unklar, wie das weitergehen soll. Und wenn wir sehen, es leben noch ziemlich viele Menschen, ja, die 1945 kurz danach und kurz davor geboren sind. Das heißt, diese Leute sind noch da und es ist unglaublich, ne? 70, 80, 90 Jahre, das ist ja gar nichts. Das ist populärwissenschaftlich gesagt ein Hühnerschiss zeitlich in der Geschichte. Und was wir in diesen Jahrzehnten geschafft haben, auch mit Glück, auch mit Unterstützung von außen und auch eigenem Fleiß und das, worauf ich stolz bin, auch als Historiker und wo ich oder Staatsbürger und wo ich da immer etwas machen muss, mich einbringen muss, verteidigen muss, das ist natürlich unser Sozialstaat. Ja? dass wir es erreicht haben, zu den reichsten Ländern der Welt zu gehören und ziemlich erfolgreich sind, was Umverteilung betrifft, dass wir mit aller Kritik, und da hätte ich jetzt 1000 Kritiken, was Bildungssystem, Gesundheitssystem etc., aber man vergleiche es mit jeder Zeit vorher und man vergleiche es mit den meisten Staaten, die es heute auf der Welt gibt. Und dann sieht man, es ist unglaublich, was wir gelernt haben. Ja, und bei allen Auseinandersetzungen, die wir politisch haben und die leider immer ärger werden und immer verrohter sind, aber selbst da geht es noch nicht darum, körperliche Gewalt anzuwenden. Und das ist nur selbstverständlich für Menschen, die mit einem deutlichen Abstand von nach 1945 geboren sind. Alle anderen, oder ich als Zeithistoriker, der mir Geschichte anschaut, weiß, wie nicht selbstverständlich das ist, eine friedliche zivile Gesellschaft zu haben. Also wir haben extremst viel gelernt. Und klar, und jetzt könnte ich natürlich auch in die andere Ebene gehen, dass nie etwas sicher ist. Das heißt, all das, was ich jetzt positivst unterstrichen habe und kann in 30 Jahren schon wieder in vielen Bereichen völlig anders ausschauen. Alle Rechte, die wir uns erstritten haben, ob es jetzt um Minderheiten geht, Menschenrechte geht, um soziale Sicherheit geht, um den Umgang miteinander geht, das ist ja auch ein Ringen, das wir momentan ja auch in bestimmten Bereichen haben. Das kann sich in den nächsten Jahren, nächsten 10 Jahren, kann sich wieder verändern. Das heißt, jede Generation ist aufs Neue herausgefordert, ja, erstens mal zu erkennen, dass wir nicht im selbstverständlich positiven Leben, dass das woher kommt, dass das ganz, ganz viele Opfer benötigt hat, dass sehr, sehr viele Menschen auch vor 45 ums Leben gekommen sind in ihrem Engagement. Und wenn wir das sehen, wissen, erkennen, dann ist uns auch, wo wir jetzt stehen, die Gesellschaft, die Republik, auch der Staat etwas wert. Und wir wissen dann, wir haben etwas zu verteidigen. Nicht, wie es jetzt immer weiter ist, und es ist völlig unabhängig von der weltanschaulichen Ebene. Ja? Sowohl von links und von rechts kommt extrem oft, wie scheiße alles ist. Ja? Sondern wir können ganz viele Felder benennen, wo es meiner Meinung nach in eine falsche Richtung geht. Und da müssen wir was tun, gemeinsam. Und wir können auch etwas tun. Und da ist nicht ein nebuloses System, mit dem ich etwa bei vielen meiner jungen Leute immer konfrontiert werde, das System uns steuert und wir sind total manipuliert etc. Ne? Weil wenn das wahr wäre, dann kann ich ja meine Hände in den Schoß legen und sagen, ich kann ja nichts tun, weil das System ist halt so. Ja? Also solche Ansätze ermächtigen mich nicht. Also wir haben extrem viel gelernt. Alle Parameter, ja, auch was andere Kontinente betrifft, zeigten in eine Richtung, dass die Anzahl der Menschen, die obdachlos sind, die Hunger leiden etc., also in anderen Staaten, deutlich zurückgegangen ist. Dass Kriege, egal was wir jetzt dort sehen, wie schrecklich es ist, zurückgegangen sind. Aber es scheint so aktuell, ja, was die neuesten Daten der letzten 2, 3, 4 Jahre sind, dass es wieder in eine andere Richtung verstärkt geht. Ja? Und wir in Europa und auch in Österreich sind ja seit, ja, vor allem 80er, aber vor allem seit den 90er Jahren, ja, was unseren Sozialstaat betrifft, auf der einen Seite haben wir einiges ausgebaut und auf der anderen Seite sind auch mehr Löcher entstanden. Ja? Das heißt aber nicht, dass das Gesamte negativ wäre oder nicht verteidigungswürdig wäre, sondern es ist das, dass es uns herausfordert, nicht immer dumm zu jammern, wie schlecht alles ist oder wie schlecht die Politiker und Politikerinnen sind, sondern wir leben in der Demokratie, uns werden keine Fingernägel ausgerissen, wir werden nicht gefoltert, wir werden höchstens, was normal ist, halt benachteiligt, kannst einen Job verlieren oder so. Aber das ist unsere Aufgabe, das in Kauf zu nehmen. Das heißt Zivilcourage. Und wenn man nicht auch hin und wieder befürchten muss, auch einen Nachteil in Kauf zu nehmen, dann kann man eben keine Zivilcourage haben. Ja, also das ist das, was ich am meisten fürchte, diese unheimliche, ja, wachsende Feigheit, nach außen zu drehen, sich zu zeigen. Und hier meine ich vor allem den akademischen Bereich. Ja? Also wenn junge Kollegen in der Schule, die das Glück haben, dass wir so einen extremen Lehrermangel haben, ne, wo es eh nur um Butzi-Kritiken geht, dass die Verträge für junge Leute zu spät kommen und dass sie sich nicht einmal das trauen, im Fernsehen mit dem Gesicht zu erscheinen, ne, sondern anonymisiert, als ob da so ganz wie in einer halben Diktatur sind, das nenne ich eine himmelschreiende Feigheit. Egal wie nett sonst die Leute sind, das muss man ihnen sagen, hey, ihr habt da bei diesen Dingen nichts gelernt. Die Universität muss sich viel mehr einschalten, nicht nur ihre Drittmittelprojekte zu machen und Bücher vorzulegen. Sie müssen viel mehr auch Menschen unterstützen, viel, viel stärker auch schauen, diese extremen Hürden, die es jetzt gibt, dass du von unten oder von der Arbeiterschaft auf die Uni gehen kannst, dann nützt dir gesamtes Englisch-Wording überhaupt nichts. Ne? Es ist extrem viel auf den Universitäten neoliberal, etc., etc., etc. Ist jetzt nicht so nötig, da jetzt näher reinzugehen, aber von Ihrer Frage her, was haben wir gelernt? Eben sehr viel. Und die Lernstätten sind, die müssen mehr sich anstrengen und andere ermutigen, dass wir viel erreicht haben, viel zu verteidigen haben, aber auch viel zu verlieren haben. Und nicht nur auf akademische Laufbahnen, Karrieren schauen und auch nicht total moralisierend den anderen den Weg weisen, dass wir, die wir studiert haben, alles besser wissen würden. Auch diese Form der Ignoranz ist einiges an Gefahr. Ja? Aber generell guten Mutes zu sein, wir haben alles in der Hand, wenn wir uns anstrengen, wenn jeder und jede im eigenen kleinen Bereich, in dem wir leben und arbeiten, uns anstrengen und uns engagieren, dann gehen wir, dann verteidigen wir das, was wir an Positiven haben, und dann können wir auch wirklich in eine Verbesserungsrichtung gehen. Und wenn wir uns nicht so engagieren, ja, wir können den Rechten nicht, den wirklich Rechten nicht vorwerfen, dass die seit Jahren mit ihren nicht menschenfreundlichen Ideologien, aber ja, sehr, sehr engagiert sind und sehr, sehr viel tun und sehr fähig sind, leider zu mobilisieren.
Ich habe noch drei Fragen an Sie, Herr Schreiber. Zum einen habe ich jetzt Hans-Karl Rosling ein wenig herausgehört, also der das Buch Factfulness geschrieben hat, wo es ja darum geht, wirklich faktenbasiert zu schauen, wie sieht denn die derzeitige Lage aus, weil der hat ja auch im Buch mehrere Abschnitte, wo einfach so Fragen gestellt werden, wie hoch schätzt man denn ein, dass quasi Menschen Zugang zu Schulen haben und so weiter und dass man auch gerne vergisst, wie es in der Vergangenheit war. Und was mich jetzt, was auch noch mitgesprungen hat, die Verantwortung, die Eigenverantwortung. Und ich lese gerade ein Buch, so muss ich sagen, und da geht es am Anfang darum, um die Verantwortung, dass ja eigentlich schlechte Situationen nur entstehen, weil wir die Verantwortung abgeben. Und würden wir mehr Verantwortung übernehmen und mehr Eigenverantwortung an den Tag legen, gäbe es weniger schlechte Zeiten. Wie sehen Sie das?
Ja, ich sehe es so, also auch von den Themen als Historiker, aber vor allem auch als Lehrer, Vermittler. Unser Ansatz geht ganz stark in die Richtung, dass wir als Menschen Handlungsspielräume haben. Und es geht darum, dass unsere Handlungsspielräume zwar fast immer vorhanden sind, aber dass wir verschiedene Handlungsspielräume haben. Das heißt, einerseits müssen wir unterscheiden, welche Menschen in welchen Situationen was wie handeln können. Also mein Handlungsspielraum natürlich ist ein ziemlich großer, weil ich ja inzwischen gerade auch was Bildung betrifft, inzwischen auch was Einkommen betrifft, ja, tatsächlich extrem gute Voraussetzungen habe. Das heißt, ich kann den ganzen Tag zu Hause hocken und über das nachdenken, was Sie mich gerade fragen. Sehen Sie? Deswegen ist ja meine Verantwortung eine ziemlich größere als Menschen, die schon mit 14, 15 Jahren hart arbeiten gehen müssen, nicht noch einmal 10 Jahre in irgendeine Institution, die am Bau schwerer körperlicher Arbeit ausgesetzt sind. Aber alle haben wir Verantwortung und wir sind die Summe unserer Daten. Ja, und natürlich, wenn wir diese Verantwortungen übernehmen, dann glaube ich, bauen wir eine sehr, sehr gute Gesellschaft. Aber es bedeutet nicht, gerade Eigenverantwortung, dass jeder das gleiche Ausmaß an Verantwortung hat, weil wir auch nicht das gleiche Ausmaß an Möglichkeiten haben, an Förderungen erfahren haben. Da gibt es große Unterschiede. Aber ich glaube, das Große auch vom Nationalsozialismus als Erkenntnis ist natürlich immer, ich kann 5 Gründe angeben, warum ich jetzt ja, falsch gehandelt habe, aber ich muss trotzdem dafür einstehen. Ja? Und ich kann die Handlung wieder verändern. Das ist eigentlich unser großer Ansatz, auch nicht Herummoralisiererei beim Nationalsozialismus. Deswegen ist ja Unterricht in die Richtung oft sehr schlecht, weil man immer den Zeigefinger zeigt. Aber es geht genau um diese Frage, die ja nicht so beantwortet ist, dass ich Ihnen sagen kann, jetzt sage ich es in 5 Minuten und dann haben wir die Welt und alles erklärt. Sondern das ist die Herausforderung, die wir immer haben, uns bewusst zu sein, dass jede Handlung, die ich setze, zu ihr stehen muss. Ja? Aber sie ist verschieden zu gewichten. Ja? Entsprechend auch den Voraussetzungen, die ich mitbringe. Ja? Aber die totale Ausrede, dass ich nichts dafür kann, sondern immer eine andere, die ja heute immer beliebter wird, das würde ich natürlich ablehnen. Und wir brauchen die verschiedenen Förderungen bei den Menschen, damit ihre Handlungsspielräume größer werden und auch ihre Verantwortungsübernahme auch immer größer wird. Ja? Aber neben dem einen ist mir, wie gesagt, auch sehr wichtig, eben zu sagen, dass wir eben verschiedene Voraussetzungen haben, ja? Und nicht an allen die gleiche Form der Verantwortung einfordern können, aber jeder und jede hat eine.
Sie sind Zeithistoriker und kein Zukunftsforscher, aber vielleicht gestatten Sie mir trotzdem die Frage, wie blicken Sie in die Zukunft?
Also, wie blicke ich in die Zukunft? Da geht es jetzt in, ja, das eine ist, auch unabhängig von einem eigenen Gefühl oder einer eigenen rationalen Einschätzungsüberlegung, ist es immer wichtig, Hoffnung zu haben. Ja? Ohne Hoffnung, ist nicht im persönlichen Leben das Leben dann immer lebenswert, sondern es führt auch zu Passivität, Inaktivität, schlussendlich zu Zynismus und wenn es ganz schlimm wird, ja, zu menschenunfreundlichen Handeln. Also ich habe natürlich die Hoffnung und ich glaube, dass es in den nächsten Jahren noch viel, viel schwieriger wird. Ich glaube nicht, dass wir so einen Turning Point haben, von den negativen Entwicklungen der letzten Jahre wegzukommen. Ich glaube, dass wir sehr, sehr große und starke politische und gesellschaftliche Auseinandersetzungen führen werden. Und ich bin kurzfristig nicht so wahnsinnig optimistisch. Ich wäre schon sehr erfreut, auch wenn wir jetzt eine neue Regierung irgendwann haben, wenn Dinge nicht noch schlimmer werden. Ne? Also ich hege jetzt keine großen Hoffnungen für größere Reformen, die nötig sind, dass es einem größeren Teil von Menschen noch besser geht, dass wir unsere Demokratie noch stärker ausbauen. Also ich wäre schon zufrieden, wenn in den harten Auseinandersetzungen, die auf uns zukommen, vieles nicht noch schlechter radikalisierter wird, noch irrer in den Diskussionen ohne Anbindung an Realitäten. Ja? Ich glaube, es dauert noch einige Zeit. Ich habe hier eine Tasse in der Hand. Ich sage, das ist ein Tisch. Und das ist heute ziemlich gut möglich, so zu handeln. Und das macht einen es natürlich extrem schwer in einer Demokratie, weil es geht hier um das Abwägen verschiedener Argumente, die wir von einer verschiedenen weltanschaulichen Ebene haben. Aber es sind Argumente mit Hand und Fuß, wo ich auch wieder gegen argumentieren kann. Und das ist halt deutlich eingeschränkter geworden. Und da glaube ich, da geht es auch noch weiter. Aber ich bin eigentlich schon da recht guten Mutes in dem Sinne, wo ja, wo derartige Macht sich entwickelt, gibt es immer auch langsam entstehend Gegenmacht. Ich glaube, dass wir sehr gute Chancen haben, weil wir immer noch eine stabile Demokratie sind, wenn wir von diesen Spaltungen, die wir selber machen in hunderte Milieus, und die Gruppen schauen in erster Linie auf die eigenen Probleme, und je weniger wir versuchen würden, trotz Differenzen mehr an Miteinander, an Bündnissen, auch politischen zu machen, dann wird es immer schwieriger. Aber ich glaube, und es braucht noch einige Jahre, dass wir in diese Richtung marschieren können. Also es ist das Typische von Geschichte, der Ausgang ist völlig offen. Und es geht in die Richtung, diese politische Richtung auch, die es schafft, mehr Menschen anzusprechen, zu mobilisieren, ihnen Mut zu machen. Roosevelt, der amerikanische Präsident, hat ja ganz was Richtiges gesagt. Politik besteht darin, Menschen die Angst zu nehmen. Ja? Und momentan läuft es in die gegenteilige Richtung. Aber wir müssen uns nicht so sehr beschäftigen mit dem anderen hauptsächlichst, sondern mit den eigenen Möglichkeiten und Handlungsmöglichkeiten. Da müssen wir noch sehr viel probieren und investieren die verschiedene Kluftebene von oben und unten zu verringern, die Menschen aus einer akademischen Sicht heraus, die Menschen, nicht so viele Menschen down als Rassisten und alle sind sie privilegiert, immer zu bezeichnen, sondern das differenzierter zu machen und nicht von oben herab. Und das ist halt, da gibt es momentan noch keine fertigen Antworten, das zu tun. Viele sehen es auch noch nicht ein. Aber das sind Teils von so Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt. Und ich glaube, dass wir Schritte machen können in diese Richtung hin. Und ganz wichtig ist zu sehen, wir sind ja nicht alleine. Ja? Es sind so viele Menschen und Gruppen, die sich für Positives engagieren. Und da, glaube ich, müssen wir uns auch sichtbarer machen, um uns gegenseitig mehr auch Mut zu geben. Und ja, und ich bin Lehrer ich trage mein Schärflein hier bei, nicht nur als Wissenschaftler, im Umgang. Und da geht es darum, wie behandle ich Menschen. Ja, nicht so schaut die Demokratie aus, A, B, C, D, und dann lernst du es gut, ne? Sondern mein eigenes Tun bewirkt sehr viel. Und ja, viele meiner jungen Leute am Anfang haben so viele das Gefühl, das ist eigentlich schlimm für junge Menschen, ich bin nicht bedeutend, ja? Auf mich kommt es nicht an. Und das ist das Gegenteil wahr. Und da ist, wenn ich jetzt im Lehrberuf bin, sehr wichtig, diesen jungen Leuten, die ja sehr wesentlich die Zukunft mitgestalten werden, eben die Erkenntnis, aber auch das Selbstbewusstsein ein bisschen mitzugeben, dass sie wichtig sind, dass sie was bewirken können. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt keine wissenschaftliche Sache, die ich Ihnen jetzt hier erzählt habe. Das sind die ganz, ganz normalen Überlegungen eines kleinen Staatsbürgers, ja, weil auch ich nicht Zukunft sehr einschätzen kann. Und wir sehen ja, dass alle paar Jahre ganz, ganz unerwartete Ereignisse eintreten, die das Ganze ja schwieriger machen. Aber ich glaube, dass wir weiterhin in Österreich und außerhalb eine gute Welt schaffen können.
Die letzte Frage, Herr Schreiber. Was möchten Sie noch sagen?
Ich glaube, ich habe schon so viel gesagt, und wenn ich spreche, habe ich ja dann eher die Neigung, immer mehr Wasserfall zu werden. Ich bedanke mich für das Gespräch. Was ich noch sagen würde, wäre, dass es auch sehr interessant ist, das ist auch meine Erfahrung, nicht nur Leute zu interviewen, die wie inzwischen ja Bekanntheitsgrad haben, sondern die sogenannten normalen Leute, die Frau, die mich an der Supermarktkasse bedient, mit der ich mal ins Gespräch gekommen bin, der Bäcker, den es nicht mehr gibt in meiner Straße, die haben so viele tolle und spannende Geschichten zu erzählen, und das wäre auch so ein Teil, das die Gesellschaft befruchten würde und wo man Wertschätzung geben kann. Und die leider in den Interviews bei Tirol heute und so weiter nie vorkommen. Ja, so das wäre jetzt vielleicht mein Schlusswort.
Ein sehr schönes Schlusswort und da greifen Sie tatsächlich eine Idee von mir auf, weil ich habe mir auch schon mal überlegt, was wäre, wenn man einfach an Türen klingelt und die Leute fragt, was sie so umtreibt, wie die Geschichte aussieht und so weiter, weil im Endeffekt hat ja jeder eine interessante Geschichte. Man muss nur diesen Punkt erkennen, den Punkt, die Dinge zu erkennen, die man noch nicht weiß. Und im Endeffekt weiß man noch sehr, sehr vieles nicht. Und Sie haben da einen guten Punkt angesprochen, viele gute Punkte angesprochen während unseres Gesprächs. Und ich bedanke mich bei Ihnen für das tolle Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihnen auch weiterhin alles Gute, Herr Schreiber. Dankeschön.
Danke, okay. Alles Gute auch. Ja.